Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Die Formel 1 ja eben weiterhin in der Winterpause. Es sind noch ein paar Wochen, bis es eben weitergeht. Aber wir wollen natürlich die nutzen, um unter anderem, wie schon in den vergangenen Folgen angesprochen, ein bisschen nochmal zurückzublicken auf die Saison 2024. Und heute wollen wir das mit meinen Awards machen. Also meine Awards für das Jahr 2024. Die Serie, Podcast-Folge, keine Ahnung, wie man das nennt, die gab es auch tatsächlich ja schon im letzten Jahr. Da habe ich ja auch Fahrer gerankt, beziehungsweise Top 3 Fahrerinnen, Flops und sowas alles. Und das machen wir heute einfach auch nochmal, aber eben für die Saison 2024. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mal schauen, was wir da so rausfinden, was uns gefallen hat oder was mir gefallen hat, was nicht so gut. Schauen wir mal, ne? Ich würde sagen, wir starten deswegen auch direkt los und fangen direkt an. Und zwar fangen wir an mit meinen Top 3 Fahrern. Wir fangen gleich mit dem Positiven quasi an. Und für die Top 3 Fahrer, ich habe mir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht und ich fand es auch gar nicht so ganz einfach, muss ich sagen, weil das Ding war halt so, also ich wusste, es gibt diese Standard-Einteilung von den Top 3 Fahrern, die ich jetzt schon so über auf Insta und sowas gesehen habe. Ich habe mich auch daran gehalten, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen die Standard-Top 3 Fahrer, aber ich habe noch so einen dazugenommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte bei Platz 3. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich glaube, man hat das gerade nicht so ganz gut verstanden, was ich da eigentlich gelabert habe, aber egal. Wir fangen, wie gesagt, mal an, so, also mit Platz 3 mäßig. Ich habe da echt ein bisschen überlegt, aber am Ende habe ich so gedacht, also schon auf jeden Fall Charles Leclerc, den ich da mit auf die Liste quasi genommen habe, weil ich finde, dass er, also es waren auch ein paar schwierige Momente dabei, vor allem nach dem Monaco-Sieg, war es eine ziemliche Durststrecke im Ferrari, muss ich sagen. Das hat mich nicht wirklich überzeugt, aber es waren dafür halt auch echt viele gute Momente dabei und er ist auch Platz 3 in der Fahrerwertung geworden. Und dementsprechend finde ich, kann man das auf jeden Fall machen, dass er zu den Top 3 Fahrern der Saison eben gehört. Hat auch relativ wenig Fehler gemacht und dementsprechend kann man das, glaube ich, durchaus vertreten. Wen ich allerdings auch noch so ein bisschen mit auf Platz 3 gepackt habe, also das muss man dann auch immer aus den verschiedenen Sichtweisen und so natürlich, ja, sehen, weil so punktemäßig ist jetzt nicht Platz 3, aber weil er eben auch nicht das Auto hat. Und das ist nämlich Nico Hülkenberg, weil ich finde, Nico Hülkenberg hat eine mega starke Saison gehabt im Haas, muss man sagen. Und ich fand, das war auf jeden Fall echt starke Performance, die er da abgeliefert hat. Alleine mit seinen Qualifying-Sessions, da waren echt ein paar richtig krasse Dinger dabei. Aber auch generell viele Rennen, wo er echt viele Punkte geholt hat. Platz 6 und mehrmals ja in der Europasaisonzeit da. Das war auf jeden Fall richtig stark, muss ich sagen. Am Ende war es natürlich noch so ein bisschen Pierre Gasly, der ihn dann so den Rang quasi abgelaufen, also was heißt den Rang abgelaufen hat, aber so im Konkurrenz auch in der Fahrerwertung eben gemacht hat. Bei Pierre Gasly hat es am Ende, finde ich, auch richtig stark gemacht mit dem Alpine. Also das sind vielleicht noch so zwei Fahrer, die man einfach auch noch so, so ein bisschen auf dem Schirm haben kann. Die eben auch, finde ich, aus der Sicht, in welcher Position die beiden sind bei ihren Teams, was keine einfache ist, das Auto ist nicht wirklich gut, finde ich, ist es auf jeden Fall eine starke Nummer. Und deswegen kann man die, denke ich, auf jeden Fall auch noch so ein bisschen auf jeden Fall mal erwähnen, wenn man über die Top-Fahrer spricht der Saison. Genau, also das so ein bisschen zu den Plätzen oder zu dem Platz 3. Dann habe ich natürlich Platz 2 mich mit beschäftigt. Ich habe es tatsächlich Lando Norris ihm gegeben. Also klar, es waren ein paar schwierige Momente dabei. Das muss man auf jeden Fall festhalten. Da waren vermeidbare Fehler dabei, sowohl von ihm, aber auch von Seiten des Teams. Und trotzdem muss man sagen, ist es am Ende eine starke Saison von ihm, weil ich finde, man muss immer schauen, wo kommt McLaren her? wo kommt Lando Norris her? So, die kommen aus dem hinteren Bereich, maximal hintere Punkte. Und jetzt hat er da um die WM mitgekämpft, so. Und er hat diese Saison tatsächlich ja auch erst seinen ersten Sieg eingefahren. Das vergisst man irgendwie auch immer schnell, finde ich. Und dementsprechend war es aus seiner Sicht keine schlechte Saison. Und deswegen kann man, finde ich, ihm durchaus unter die Top-Fahrer zählen, weil er einen guten Job gemacht hat. Klar, da waren, wie gesagt, ein paar Fehler dabei, die hätte man vermeiden können. Trotzdem hat er eine gute Saison gefahren und hat am Ende auch dafür gesorgt, dass McLaren eben Konstrukteursweltmeister wird, was ja durchaus auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt ist. Und dementsprechend habe ich Lando Norris einfach mal auf Platz 2 gepackt. Und Platz 1, ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, ist tatsächlich Max Verstappen, der Weltmeister. Hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Es waren ein paar Momente dabei, wo man gemerkt hat, okay, er hat jetzt Druck. Wo man gemerkt hat, dass das Auto halt wirklich gar nicht funktioniert hat. Ich erinnere mich da an Ungarn unter anderem. Das war ein Rennen für Max Verstappen, was ganz schwierig war. Aber am Ende hat er es halt immer wieder auf die Straße gebracht. Er hat so gut wie keine Fehler gemacht und hat halt am Ende das meiste, das Beste aus dem Auto rausgeholt. Obwohl es wahrscheinlich nicht so gut war, wie es so war. Deswegen auf jeden Fall Max Verstappen mit einem mega Job in dieser Saison. Genau, also das so ein bisschen dazu, zu den Tops. Aber neben den Tops gibt es natürlich auch die Flops. Oh Gott, das klingt jetzt irgendwie voll fies, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall gibt es aber auch eben Fahrer, die nicht so gut abgeschlossen haben die Saison, die eben ein bisschen Schwierigkeiten hatten, die einfach nicht überzeugt haben, auch so ein bisschen, muss man ja fast sagen, jetzt in diesem Jahr auch. Und zu denen gehört unter anderem meiner Meinung nach Lance Stroll, das klingt gerade komisch, egal. Lance Stroll, so. Also ich fand schon, es waren einige gute Momente dabei, also wo er wirklich auch relativ nah dran war mit Fernando Alonso, aber trotzdem fand ich, waren halt auch wieder Fehler dabei, die sind einfach vermeidbar gewesen und das waren dann zu große Fehler. Ganz, was mir immer so im Kopf bleibt, ist immer Brasilien, das mit dem Kiesbett in der Aufwärmrunde quasi, in der Installation Lab da, die erste Runde halt eben so. Das waren halt so Dinge, das muss einfach nicht sein. Und deswegen, am Ende eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen, Lance Stroll. Genau, auch noch eine Enttäuschung, die beiden Sauberpiloten. Das habe ich auch schon mehrmals angesprochen bei meinen Driver-Ratings und sowas. Joe und Bottas. Joe, der am Ende ja noch Punkte holt, Bottas eben keine. Beide sind aber auch raus aus dem Team. Also beide werden in der kommenden Saison nicht mehr in der Formel 1 sein. Und für mich waren es schon eben das Sauber-Team mit den beiden auf jeden Fall eine Enttäuschung, weil am Ende muss man halt sagen, sie haben halt einfach wenig gerissen und das hat mir halt auch so gefehlt. Es kann halt sein, dass ein Team schlecht ist, aber trotzdem gibt es dann einfach manchmal diese Momente, wo einfach die Fahrer brillieren. Das kann ja auch im Regen oder sowas sein, aber diesen Moment hat man irgendwie nie richtig gesehen und deswegen ist es für mich tatsächlich bei beiden so ein Flop, muss ich sagen, in dieser Saison 2024. Ja, und ebenfalls ein Flop, ich glaube, das ist jetzt nicht so das Riesending, ist Sergio Perez, der eben jetzt im kommenden Jahr auch nicht für Red Bull an den Start gehen wird. Das kam ja auch in den vergangenen Tagen oder in den vergangenen Wochen eben auch raus. Es hat halt einfach zu viel gefehlt auf Max Verstappen. Ich glaube, es ist mega schwierig, gegen ihn zu fahren, gegen einen Max Verstappen, vor allem, weil auch das Team sehr hinter Max Verstappen steht. Trotzdem hatte es Sergio Perez eine Zeit lang mal geschafft, eben nah dran zu sein, aber da war halt auch vor allem das Auto gut. In dieser Saison war das Auto halt nicht gut. Es gab viele, vieles Teaminternes, das Thema mit Christian Horner gegen Helmut Marko, diese ganzen Seiten und sowas. Also viel Unruhe auch im Team und dementsprechend muss man natürlich sagen, war es auf jeden Fall auch eine schwierige Situation für Sergio Perez. Er hatte genug Chancen, er hat es aber einfach nicht mehr hinbekommen und am Ende musste Red Bull die Reißleine quasi ziehen, weil dass man nochmal in der Teamwertung eben so runtergeht, das darf man sich nicht nochmal erlauben im nächsten Jahr. Und deswegen wird eben das Red Bull Cockpit jetzt Liam Lawson übernehmen in der kommenden Saison. Da habe ich ja auch schon in der vergangenen Podcast-Folge drüber gesprochen. Ja, und dementsprechend zählt Sergio Perez eben zu meinen Flop-Fahrern des Jahres. Ja, war einfach, es war zu schwierig. Der Anfang der Saison lief ja noch ganz gut. Da war der Red Bull aber auch noch deutlich besser eben. Das hat man da noch gesehen. Da ist er teilweise wirklich aufs Podium gefahren mit Max Verstappen, aber dann irgendwann kam diese Durchstrecke. Und dann ging halt wirklich nicht mehr viel und das hat Red Bull am Ende halt auch den Platz in der Teamwertung gekostet. Das muss man auf jeden Fall so festhalten. Und dementsprechend, ja, zählt es eben, wie gesagt, zu meinen Flops der Saison 2024. Genau. So, also, das so zu den Flops, Tops der einzelnen Teams. Genau. Jetzt wollen wir aber. Teams, der Fahrer. Jetzt wollte ich einen Spannungsbogen hier machen und jetzt habe ich schon verraten. Mensch, ey. Ja, also das sozusagen zu den Fahrern, zu den Tops und Flops der Fahrern. Wir wollen aber natürlich nicht nur über die Fahrer sprechen, sondern auch über die Teams. Weil es heißt ja nicht nur, weil ein Fahrer gut ist in einem Team, dass das Team ein Top ist, beispielsweise. Und ja, deswegen wollen wir da natürlich auch ein bisschen drüber sprechen. Wir starten auch mit dem Positiven, mit den Top 3 Teams der Saison. Und auf Platz 3 habe ich da tatsächlich das Haas-Team. Ich finde, das Haas-Team hat einen richtig, richtig guten Sprung gemacht und hat mich diese Saison wirklich positiv überrascht. Ich habe nicht erwartet, dass Haas so in der Lage ist, wirklich in der Konstrukteurswertung mitzukämpfen um die Plätze so P7 rum und dass sie vor allem auch überhaupt die Chance haben, wirklich mal mehrere Rennen hintereinander vielleicht auch einfach mal in die Punkte zu fahren und auch mal in Q3 wirklich einzuziehen, ohne dass es die größte Überraschung war. Und deshalb finde ich, dass das auf jeden Fall echt eine richtig gute Leistung ist. Auch vom neuen Teamchef Ayao Komatsu, der ist ja jetzt quasi in diesem Jahr erst seinen Job als Teamchef angetreten und ich finde, der hat es richtig gut gemacht. Und dementsprechend ist Haas auf jeden Fall einer meiner Top-Teams in diesem, also ne, Top-Teams, jetzt nicht in dem Sinne, dass sie super viele Punkte geholt haben, aber in dem Sinne, dass es eben eine sehr große Überraschung war, dass sie wirklich dann doch so gut und konstant eben punkten konnten. Am Ende, ja, das Duell gegen Alpine verloren, weil Alpine halt einmal diesen wirklich einen tollen Grand Prix in Brasilien hatten, wo sie einfach das Doppelpodium geholt haben. Diese Punkte sind natürlich Gold wert, wenn man unter den kleinen Teams, mit wo der Punkteabstand halt sehr gering ist, ja, dann so eine dicke Punkteausbeute eben mitbringt. Dementsprechend war Haas das dann in dem Fall so ein bisschen machtlos, aber die Racing Bulls hat man unter anderem geschlagen und dementsprechend fand ich, ist das auf jeden Fall eine echt positive Saison von Haas. Wird sich im neuen Jahr aber auf jeden Fall auch wird sehr interessant sein, wie das sich so, diese Dynamik dann sich verändern wird, weil ja auch zwei neue Fahrer kommen. Also man hatte jetzt zwei erfahrene Fahrer mit Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen. Jetzt kommt ein erfahrener Fahrer mit Esteban Ocon. Aber eben auch ein Rookie, okay, offiziell glaube ich kein Rookie mehr, weil Olli Bärmann ja schon mehr als 2 Rennen absolviert hat in der Formel 1. Aber trotzdem ist es für ihn seine erste richtige Formel 1-Saison und wo er sich richtig darauf vorbereiten kann. Deswegen bin ich da auf jeden Fall auch echt gespannt drauf. Ebenfalls ein neuer Fahrer wird auch bei meinem anderen Top 3-Team ja eben dabei sein. Nämlich Lewis Hamilton bei Ferrari. Ja, Ferrari ist nämlich meine andere positive Überraschung der Saison. Muss ich echt sagen, dass sich Ferrari echt gut gemacht hat, auch mit Fred Vasseur an der Seite. Das hat echt gut funktioniert, wirklich. Da waren nicht viel, also Strategie hat weitestgehend gepasst. Generell auch das Managementmäßige, das hat eigentlich auch echt gut funktioniert und man ist sehr konstant geblieben über die Saison hinweg. Konnte mehrere Siege einfahren, beiden Fahrern. Also ich finde, das hat sehr gut auf jeden Fall gepasst. Es gab, wie gesagt, diese Durchstrecke zwischenzeitlich in Europa, wo sich Ferrari echt sehr schwer getan hat. Muss man aber auch sagen, das hatten viele, also eigentlich fast alle Top-Teams, dass man zwischendurch in der Saison einfach so eine Phase hatte, wo es halt echt nicht gut lief. Bei McLaren war es beispielsweise der Anfang oder der Beginn der Saison. Mercedes hatte es auch mal so ein Thema. Da war Europa echt stark, aber dann so auch am Anfang und am Ende war es eher ein bisschen schwierig. Oder was heißt am Ende? Las Vegas noch einen Sieg geholt, aber ne, da war es so ein bisschen schwieriger. Red Bull war am Anfang super gut, aber dann wurde es auch ein bisschen schwieriger. Also deswegen, diese Schwankungen hatten wir das ganze Jahr über, ne, mit Entwicklung, mit Updates und sowas. Trotzdem finde ich, dass Ferrari echt einen guten Job gemacht hat und ja auch nah dran war, am Ende in der Konstrukteurswertung noch Platz 1 zu holen. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall eine meiner positiven Überraschungen in der Saison 2024. Und ja, meine andere positive oder meine letzte positive Überraschung ist auf jeden Fall natürlich McLaren. Was die wirklich gerissen haben, finde ich immer noch echt spannend, wenn man so überlegt, dass Anfang 2023, nach den ersten paar Rennen, waren die halt einfach wirklich letzter in der Konstrukteurswertung und dann so ne anderthalb Jahre beziehungsweise zwei Jahre später, in der zweiten Saison später, sind die halt einfach erster, holen mehrere Siege und sowas. Das finde ich halt echt krass und dementsprechend auf jeden Fall eine sehr gute Leistung und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also am Ende bleibt das Team beständig, weil man eben beide Fahrer behält mit Oscar Piastri und Lando Norris. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da noch so erwarten können. Aber ja, das auf jeden Fall dann auch zu meinen positiven Überraschungen der Saison 2024 in puncto Teams. Aber auch hier kommen wir natürlich dann zu meinen Flop-Teams oder meinen Enttäuschungen des Jahres. Und ja, ist gerade, glaube ich, schon mal so ein bisschen rausgeklungen. Eigentlich fast die größte Enttäuschung, muss ich sagen, ist tatsächlich Sauber gewesen für mich, weil da wirklich sehr wenig nach vorne ging. Also es ging wirklich kaum was nach vorne. Am Ende der Saison ging es dann noch ein bisschen näherungsweise Richtung Punkte. Joe hat da ja auch noch die Punkte geholt. Aber ansonsten wirklich eine sehr schwierige Saison für das Sauber-Team, wo es ja auch durchaus nochmal so ein bisschen geruppelt hat, als unter anderem ja auch an die Seite entlassen worden ist, im Audi-Projekt im Neuen, also Mattia Binotto hinzugekommen ist, die Fahrerdiskussion, die es bis zum Ende gab, also auf jeden Fall auch so ein bisschen Unruhe und ich bin gespannt, ob sie sich im kommenden Jahr so ein bisschen aufpäppeln können, unter anderem dann ja mit Nico Hülkenberg am Board. Genau. Ein weiteres Flop-Team ist vielleicht auch schon so ein bisschen rausgekommen, aber vielleicht auch noch nicht so ganz, sind für mich tatsächlich die Racing Bulls. Ich habe mir da viel mehr erwartet, muss ich sagen. Auch schwierig, Thema Fahrer, also Daniel Ricciardo, der ja dann auch gehen musste. Liam Lawson, der jetzt dann aber auch sogar für Red Bull wieder fahren wird. Neuer Fahrerwechsel für die neue Saison und ja, Thema Updates haben auch nicht so gut funktioniert und deswegen war es waren für die Racing Bulls schwierige Wochen teilweise und auch schwierige Rennen und dementsprechend für mich auch so eine Enttäuschung in der Saison. Ja, und eine weitere Enttäuschung, oder wo ich mich nicht so ganz entscheiden konnte, sage ich mal Platz 3 der Enttäuschung. Auf der einen Seite Aston Martin, weil was man dann davor das Jahr 2023 gesehen hat, was echt stark war mit Podien und sowas, war es schon eine Enttäuschung in diesem Jahr. Man hat wenig von den Grünen quasi gesehen. Dementsprechend, der Aston Martin auch schwierig in der Saison 2024. Und wen ich auch irgendwie noch mit dazu zählen muss, ist halt einfach Red Bull, weil vor allem zu Anfang der Saison einfach mega viel Unruhe war. Klar, man hat mit Max Verstappen stellt man den Weltmeister, aber man hat halt auch ne, die Konstrukteurswertung quasi verloren und ist nur noch Dritter geworden. Das ist fürs Team eine schwierige Nummer, muss man sagen, für die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dementsprechend zähle ich Red Bull auch tatsächlich zu dem Flop-Teams oder zu den kleinen Enttäuschungen, sagen wir mal so, der Saison 2024. Genau. So, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann wollen wir natürlich noch ein bisschen über die Top-Rennen und die Flop-Rennen sprechen. Genau. So, und damit willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr weiterhin mit am Start seid. Nach den Fahrern und Teams, die Tops und Flops, wollen wir natürlich, wie schon gerade angesprochen, über die Top- und Flop-Rennen der Saison sprechen. Wir starten damit meinen Top-3-Rennen. Platz 3 belegt tatsächlich für mich der große Preis von Brasilien. Mit dem Regenchaos ist sowieso immer Spannung eigentlich vorprogrammiert und dann natürlich noch die Aufholjagd von Max Verstappen. Das Doppelpodium von Alpine, da war, finde ich, sehr viel dabei an dem Wochenende in Brasilien. War ja auch noch ein Sprint. Der Sprint war übrigens auch nicht schlecht. Deshalb fand ich auf jeden Fall, kann man den großen Preis von Brasilien auf jeden Fall unter die Top 3 Rennen mit dazu zählen. Das zweite Rennen, was für mich echt spannend war, was glaube ich gar nicht bei vielen so ganz oben auf der Liste steht, aber ich fand es irgendwie toll, ist tatsächlich der große Preis von Ungarn. Ich habe das Rennen wirklich sehr, sehr gefeiert. Ich fand es sehr cool. Das war ja das Thema mit dem Doppelsieg von McLaren, die große Diskussion um Lance Norris, Oscar Piastri wieder vorbei wegen dem Boxenstopp und sowas alles. Ich fand das Rennen halt eigentlich, also an sich war das Rennen jetzt nicht spannend von der Rennaction her, was vorne es um den Sieg geht. Dadurch, dass man aber diese Dynamik im Team McLaren hatte mit den ganzen Boxenfunks und sowas, fand ich sehr spannend. Und wir hatten noch das Thema oder das Duell mit Verstappen gegen Hamilton. Und wie gesagt, diese ganzen Boxenfunks und sowas, ich fand es wirklich einfach echt cool. Außerdem war da so das Thema WM-Duell, kam da auch so langsam dann auf, weil Norris eben mehr Punkte als Verstappen geholt hat. Und deswegen fand ich den großen Preis von Ungarn tatsächlich echt toll in diesem Jahr. Und es gehört deshalb für mich zu meinen Top-Rennen der Saison 2024. Genau, und mein Top-Rennen, also mein Favorite-Rennen der Saison war tatsächlich wirklich Silverstone. Ich weiß nicht, da war irgendwie alles drin. Da war ein Kampf um den Sieg drin, kam WM-Kampf mit Norris gegen Verstappen. Es war irgendwie Regenkrimi, aber auch wieder trockene Bedingungen. Also dieser Wechsel von Intermedium auf Slicks. Ich finde das immer mega spannend. Und dann natürlich der Höhepunkt, Lewis Hamilton gewinnt, nach über 2 Jahren war es, glaube ich, mal wieder ein Rennen. Und dann natürlich sein Heimrennen in der letzten Saison mit Mercedes. Das war einfach toll. Und deswegen ist Silverstone auf jeden Fall bei mir ganz oben mit auf der Liste und gehört auf jeden Fall auch zu meinem Top-Rennen der Saison 2024. Genau, dann habe ich mich auch natürlich mit den neben den Tops auch mit den Flops beschäftigt, zu meinen eher so enttäuschenden Rennen. Platz 3 ist eventuell auch so eine kleine Überraschung. Es ist tatsächlich der große Preis von Las Vegas. Ich bin immer noch nicht so der Fan davon. Immer noch nicht so ganz überzeugt. Ich bin sowieso auch nicht so ein Fan von Straßenrennen. Habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Also wirklich der einzige Straßenkurs, den ich mag, ist tatsächlich eigentlich so Singapur und Australien. Muss man jetzt auch sagen, Singapur und Australien war jetzt auch nicht der Banger in diesem Jahr. Das ist schon mal klar. Das hat sich jetzt für mich gereimt, oder? Genau, also das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das waren jetzt die besten Rennen. Aber ich fand es immer noch okay, so nicht. Also es war jetzt nicht für mich die Enttäuschung der Saison. Genau, aber wie gesagt, für mich Las Vegas, ich weiß nicht, mir hat auch ein bisschen die Spannung gefehlt, das Thema. Deswegen, auf Platz 3. Genau. Platz 2 geht tatsächlich an Monaco. Qualifying in Monaco ist wirklich immer top. Aber das Rennen ist halt wirklich sehr langweilig, weil es halt einfach null Überholmanöver gibt. Wirklich null. Was es auch nochmal sehr schwierig gemacht hat tatsächlich in diesem Jahr, ist ja das Thema, es gab ja diesen Startcrash und da ist ja jeder in die Box gekommen und das Problem war, dass die dann einfach diese, keine Ahnung, die ganzen Runden einfach zu Ende gefahren sind und niemand ist mehr zum Boxenstopp eigentlich gekommen von den vorderen Plätzen, sagen wir mal so, womit man noch wenigstens so ein bisschen Spannung reinbringt, weil dann ist es halt wenigstens noch so ein bisschen strategisch, so wer kommt wann zum Stopp, wegen Undercut und sowas, so ein Thema, wer kommt wo raus im Verkehr oder sowas. Das ist dann wenigstens noch so ein bisschen spannend. Aber nicht mal das hatten wir, weil, wie gesagt, halt alle bei der roten Flagge zum Boxenstopp oder die Reifen gewechselt haben und dann reicht es ja. Und deswegen fand ich Monaco auf jeden Fall schon ein bisschen langweilig. Also ich finde, man muss sich da auf jeden Fall was überlegen, weil ich finde schon, dass Monaco in den Rennkalender gehört, weil, wie gesagt, Qualifying und Strecke, es ist einfach historisch und es ist top. Aber fürs Rennen muss man sich, finde ich, irgendwas überlegen. Ich weiß nicht, ich fand es damals ganz cool, als man gesagt hat, also die Gründe, warum man es gemacht haben, waren natürlich nicht so positiv. Wegen Hitze und Reifen in Katar, dieses Thema, dass man irgendwie dreimal zum Boxenstopp oder so in einem Rennen kommen musste. Ich finde, das wäre auf jeden Fall was man sich für Monaco echt mal überlegen könnte. Dass man halt wirklich sagt, ne, man muss mehrere Stops ablegen, weil ich finde, das ist das Einzige, womit man so ein bisschen Spannung erzeugen kann in Monaco. Weil wir haben schon öfters drüber gesprochen, Überholmöglichkeiten zu schaffen, ist echt schwierig in Monaco. Und deshalb wäre das so ein bisschen so ein Schema, wo wenigstens ein bisschen Spannung mit drin wäre, weil dann einfach auch mal was schieflaufen kann. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass sich was ändern wird, aber ja, es ist trotzdem besonders und deswegen, ich kann jetzt nicht komplett sagen, dass es wirklich komplett scheiße ist, aber, oh, sorry, darf man das nicht, sorry, dass ich das Wort gesagt habe. Also ich kann wirklich nicht sagen, dass es komplett blöd ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich liebe es. Genau, ja. Und zu meinem anderen Flop-Rennen ist tatsächlich der große Preis von Saudi-Arabien. Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen das Thema, weil wir einfach, also das Problem war da halt auch noch, dass wir da eine sehr starke Max Verstappen-Dominanz hatten, eben am Anfang der Saison, wodurch eben auch die Spannung auf jeden Fall gefehlt hat. Da gab es jetzt noch nicht dieses Thema WM-Kampf und dass wirklich jedes Team irgendwie in der Lage war, von den Top-Teams eben ja, um den Sieg zu fahren. Und deshalb ja, fand ich das auf jeden Fall echt ja, nicht so spannend, muss ich sagen, dass der größte Preis von Saudi-Arabien. Ja, genau. Also, das so ein bisschen zu dem Awards. Es gibt tatsächlich noch was, worüber wir dann sprechen können, und zwar in der nächsten Podcast-Folge. Ich habe nämlich noch meine Top-Momente aus der Saison 2024. Über die sprechen wir dann in der nächsten Podcast-Folge. Genau. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.